Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jonas Reser am Mikrofon herzlich willkommen. Die Adventszeit ist die Zeit des Wartens auf die Ankunft von Jesus Christus. Und dieses Jahr ist sie auch oder vor allem das Warten auf die Ankunft des Impfstoffs. In den USA ist jetzt das Vakzin von Moderna zugelassen worden. In der Schweiz das von BioNTech Pfizer und damit erstmals auf europäischem Festland. Davon hat sich die Bundesregierung jetzt zusätzliche Millionenkontingente gesichert. In Großbritannien ist nun aber wohl eine Virusmutation im Umlauf. Die Beschränkungen werden deshalb jetzt dort nochmal verschärft. Was das für eine Mutation ist, versuchen wir gleich zu beantworten. Außerdem 4 Jahre nach dem Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz wird heute der Opfer gedacht und auch daran erinnert, dass immer noch viele Fragen dazu offen sind. Nur das Impfen ist der Weg aus der Pandemie, heißt es. 30 Millionen Dosen des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer hat sich jetzt die Bundesregierung auf der Grundlage nationaler Vereinbarung zusätzlich gesichert, zusätzlich zu dem EU-Kontingent. Dennoch wird es nicht gleich für jeden Impfwilligen ausreichen. Deswegen wird weiterhin darum gerungen, ob die aktuelle Regelung, wer wann geimpft wird, richtig ist. Frank Kaplan fasst diese Diskussion zusammen.
Dass die über 80-Jährigen, dass Pflegekräfte zu den Ersten gehören sollen, die geimpft werden, hält Maria Klein-Schmeink für absolut richtig. Es gebe überhaupt nicht genügend Impfstoff, um die Jungen zuerst zu impfen, meint die Gesundheitspolitikerin der Grünen. Zudem sei noch nicht klar, ob ein Geimpfter auch wirklich nicht mehr infektiös sei oder ob der Impfstoff lediglich die eigene Erkrankung verhindere. Daher gibt es keinen anderen Weg, als zunächst die Alten vor Covid-19 zu schützen, erklärt die Bundestagsabgeordnete gegenüber unserem Sender. Was die Grünen allerdings stört, ist das Vorhaben des Gesundheitsministers, die Priorisierung nur auf Grundlage einer Verordnung und nicht mit einem eigenen Gesetz vorzunehmen.
Wir hoffen, dass da der Bund noch nachsteuert im Januar, weil es wäre natürlich fatal, wenn einzelne Klagen dann nur aufgrund dieses Formfehlers eine Erfolgsaussicht haben.
Es soll niemandem gelingen können, eine frühere Impfung vor Gericht zu erzwingen. Ihr CDU-Kollege Erwin Rüttel glaubt, dass es soweit erst gar nicht kommen wird. Ebenfalls im Deutschlandfunk verbreitet der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses Zuversicht, dass mit dem Impfen alles viel schneller gehen wird, als viele heute glauben. Er ist davon überzeugt, dass sehr bald weitere Impfstoffe zugelassen werden und sich die Lage dann schnell entspannen wird.
Ich bin zuversichtlich, dass wir nach 1-2 Monaten die vulnerabelste Risikogruppe geimpft haben und dass das noch vor Ostern deutlich in die Breite geht und dass wir bis zum Sommer das Gros der Menschen, die sich impfen lassen wollen, geimpft haben.
Die von Gesundheitsminister Spahn gestern bestätigte Rangfolge mit Blick auf die ersten Impfungen hält der CDU-Bundestagsabgeordnete für richtig. Dass Pflegekräfte zu den ersten Anwärtern zu zählen haben, liege auf der Hand. Schließlich gehe es darum, die besonders verwundbaren alten und kranken Menschen in den Heimen zu schützen. Ursula Marschall bringt einen weiteren Punkt ins Spiel, den vergleichsweise hohen Krankenstand bei den Pflegerinnen und Pflegern. Marschall ist leitende Medizinerin bei der Barmer Krankenkasse. Nach deren Statistik waren bis Mitte November 2,5% der bei der Barmer versicherten Pflegekräfte an Covid-19 erkrankt, Tendenz steigend. Wir können es uns einfach nicht leisten, dass so viele Pflegekräfte an Corona erkranken, betont Marschall gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eugen Brüsch, Vorstand der Stiftung Patientenschutz, verweist auf personelle Engpässe bei der Pflege. Wenn ich erfahre, dass eine Pflegekraft sich teilweise um 40 Corona-infizierte Personen kümmern muss, ist offensichtlich Hilfe notwendig, meint Brüsch im NDR-Interview. Zudem appelliert er an die Politik, im Rahmen der Impfverordnung alle Spielräume zu nutzen und nennt ein Beispiel.
Man kriegt eine Information, in ein Impfzentrum zu kommen, ist 90 Jahre und wird begleitet von der Tochter, die 62 ist. Dann wird man zwar als 90-Jähriger geimpft, aber die Tochter muss dann wieder nach Hause gehen. Hier braucht es praktische Lösungen, die hat es ja auch gegeben in den Pflegeeinrichtungen. Da heißt es grundsätzlich, sowohl der Pflegebedürftige als auch die Altenpflegekraft, dann alles zusammen.
Allzu pragmatisch aber wird und darf es nicht zugehen, fordert Alina Büchs im ARD-Fernsehen. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates warnt vor Mauscheleien beim Impfen.
Wenn man so wenig am Anfang hat, wenn man tatsächlich nicht allen die Impfung geben kann, denen man das gerne geben würde, dann muss das so gerecht wie möglich, transparent und auch gut umgesetzt sein.
Patientenschützer Brüsch treibt die Sorge um, dass es auch beim Impfen zu viele unterschiedliche Regeln der Bundesländer geben könnte. Er wünscht sich eine weitere Konkretisierung der Impfverordnung, um zu Regeln zu kommen, die überall in Deutschland gelten.
Dann wird das, was dringend notwendig ist, eine Impfbereitschaft schon kommen. Ist das aber zu viel Kuddelmuddel, das wird dann eher die Menschen abschrecken.
Ob Gesetz oder Verordnung ist für ihn nicht entscheidend. Hauptsache, es gelten überall in Deutschland einheitliche Vorgaben, wer wann wie geimpft wird.
Ja, ab dem 27. Dezember soll es dann losgehen, sofern die Europäische Arzneimittelagentur den ersten Impfstoff wie angekündigt zulässt. Ein Nein wäre hier eigentlich jetzt kaum noch vorstellbar. Die Europäische Union ist sowieso spät dran, sagen viele. In den USA hat nun bereits ein zweites Vakzin die Notzulassung erhalten, nämlich das von dem Unternehmen Moderna. Und auch in der Schweiz darf der Stoff von BioNTech verimpft werden, damit zum ersten Mal auf europäischem Festland. Thomas Wagner.
Ein bislang völlig unbekanntes Wort wird zum Hoffnungsträger. Comirnaty.
Comirnaty, sicherlich ein wenig gewöhnungsbedürftig als Handelsname für diesen Pfizer-BioNTech-Wirkstoff.
Der dem Coronavirus nun wirksam Paroli bieten soll, so Klaus Bolte, Leiter der Abteilung Zulassung der Schweizer Behörde Swissmedic. Die hatte dem in Deutschland entwickelten Corona-Impfstoff weltweit erstmals eine reguläre Genehmigung erteilt. 2 Monate hatten sich die Swissmedic-Fachleute intensiv mit dem vorgelegten Datenmaterial aus den 3 Erprobungsphasen beschäftigt. Am Ende dann, so Swissmedic-Vizedirektor Philipp Girard, die Entscheidung zur regulären Zulassung.
Wir kommen nach der Überprüfung der vorhandenen Unterlagen zum Schluss, dass der Impfstoff sicher ist. Der Nutzen überwiegt die Risiken. Die erwarteten Nebenwirkungen sind vergleichbar mit der Grippeimpfung, können aber unter Umständen, vor allem bei der zweiten oder nach der zweiten Injektion, auch stärker auftreten.
Das betrifft allerdings nur einen Teil der Studienteilnehmer, keineswegs alle. Risiken und Nebenwirkungen, die hielten sich aber in Grenzen. Wie sie sich genau auf der Basis der in der Schweiz ausgewerteten Datenlage auswirken, machte nochmals Klaus Bolte deutlich.
Ich kann vielleicht einen unserer Harmek-Experten zitieren. Er sagt, es gibt Impfungen, die werden eher als eine Art Mückenstich empfunden. Hier ist die Reaktion heftiger. Die Reaktion hat er, einer der hier involviert war, eher mit einem Bienenstich verglichen. Und ich denke, für die große Mehrheit in der Bevölkerung dürfte es wahrscheinlich in der Mitte liegen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich individuell als bei wahrscheinlich vielen anderen Impfungen, aber hoffentlich nicht ganz so heftig wie bei einem Bienenstich.
Diese Nebenwirkungen, wenn sie denn überhaupt auftreten, gingen aber sehr schnell wieder zurück, hieß es in Bern. Und überhaupt erscheinen solche Nebenwirkungen nach der Darstellung der Schweizer Impfexperten nachgerade als Klacks gegenüber der Schutzwirkung, die der BioNTech-Pfizer-Impfstoff namens Comirnaty vor einer Ansteckung biete. Klaus Bolte.
Die Wirksamkeit ist also mit knapp 95% sehr hoch, sehr viel höher, als wir am Anfang dieser Impfstoffentwicklung und am Anfang dieser Pandemie je für möglich gehalten hatten.
Dass ausgerechnet die Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic nun so schnell grünes Licht im Zuge einer regulären Genehmigung für den BioNTech-Pfizer-Impfstoff gab, hat viele in der Schweiz und darüber hinaus überrascht. Denn noch Anfang Dezember hatte die Behörde angekündigt, dass es bis zur Zulassung noch geraume Zeit dauern werde. Nun also ging alles sehr schnell. Die Vermutung, auf seine Behörde sei Druck auf schnelle Genehmigung ausgeübt worden, wies Swissmed-Direktor Raimund Bruin aber zurück.
Es ist ja so, dass wir gesagt haben, sicher und schnell. Und die Schnelligkeit jetzt im Verlauf der letzten Tage und Wochen und vor allem in den letzten 2 Wochen ist vor allem dadurch bedingt, dass sehr viele Daten jetzt zum Schluss reingekommen sind. Und das hat schlussendlich die Grundlage für den Entscheid geliefert.
Soweit der Bericht von Thomas Wagner aus Zürich. Seit mehr als einer Woche wird in Großbritannien mit diesem Stoff schon gegen Covid-19 geimpft, als erstes europäisches Land. Die Infektionszahlen auf der Insel gehen aber weiter nach oben. Dafür wird auch eine Mutation des Coronavirus verantwortlich gemacht. Christine Heuer, für uns jetzt live, ist in London zugeschaltet. Was ist das denn genau für eine Mutation?
Ja, das ist eine Mutation, von der wir schon Anfang der Woche gehört haben. Seit gestern liegen jetzt aber erste Erkenntnisse der Forscher darüber vor, was diese Mutation genau bedeutet. Die neue Corona-Variante, die ist sehr viel ansteckender als das ursprüngliche Virus. 70% mehr, sagen die britischen Wissenschaftler. Sie verbreitet sich deshalb auch viel schneller in der Bevölkerung und sie hat sich dort, wo sie aufgetaucht ist, schon gegen das Ursprungsvirus durchgesetzt. In London werden Stand jetzt 60% aller Fälle bereits auf die Mutation zurückgeführt. Es werden auch viel mehr Menschen ins Krankenhaus eingeliefert. In den betroffenen Regionen ist ihre Zahl um etwa ein Drittel gestiegen. Die britischen Wissenschaftler denken außerdem, dass das mutierte Virus auch in anderen Ländern grassiert, also nicht nur in Großbritannien. Das sind die schlechten Nachrichten. Die guten sind, die Mutation verursacht nach allem, was wir wissen, keine schlimmeren Symptome als die erste Variante. Sie macht die Menschen also nicht kränker. Und auch sehr wichtig, der Impfstoff wirkt offenbar auch bei dem mutierten Virus. Wir müssen also nicht von vorne anfangen mit den Vakzinen.
Klingt aber trotzdem nach einer negativen Entwicklung. Die Einschränkungen in Großbritannien werden auch deshalb nochmal verschärft. Geht heute Großbritannien in einen Lockdown nochmal?
Morgen früh geht Großbritannien in einen Lockdown, aber auch nicht ganz Großbritannien, nicht ganz England, jedenfalls noch nicht. Das mutierte Virus grassiert vor allem in London und in Südost- und Ostengland. Diese Regionen, die werden jetzt ganz schnell eben in eine höhere Pandemiestufe versetzt. Das gilt ja hier in England dieses Drei-Stufen-System. Und die betroffenen Regionen, die sind alle bereits in der dritten, in der höchsten Warnstufe. Ab morgen nun also in der neuen Stufe 4. Und die bedeutet einfach gesagt Lockdown-Maßnahmen. Konkret also alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte schließen wieder, alle Freizeiteinrichtungen, die Friseure. Und die Menschen sollen nicht mehr verreisen, natürlich schon gar nicht ins Ausland, aber auch nicht innerhalb Großbritanniens. Sie sollen einfach zu Hause bleiben, wenn sie nicht zwingende Gründe haben, rauszugehen. Und die Haushalte, die dürfen sich maximal noch mit einer anderen Person treffen.
Werden diese Einschränkungen an Weihnachten gelockert?
Nein, im Gegenteil. Also Großbritannien, England, man muss das immer so ein bisschen unterscheiden. Also England hatte eigentlich sehr großzügige Regeln für Weihnachten vorgesehen. Eigentlich sollten sich drei Haushalte 5 Tage lang treffen dürfen. Und in den Stufe 4 Regionen sind nun eben gar keine Treffen mit anderen Haushalten mehr erlaubt. Und Boris Johnson, der Premierminister, hat heute auch gesagt, im Rest des Landes sind die 5 Tage auf einen einzigen Tag, den Weihnachtstag selbst, zusammengestrichen worden. Das ist übrigens auch für Boris Johnson schwierig. Er hatte die Regeln nicht verschärfen wollen, obwohl die Zahlen ja in ganz Britannien massiv ansteigen. Stattdessen hatte er den Menschen gesagt, sie sollten sich selbst ernsthaft fragen, wie sie Weihnachten feiern wollen. Also es gab bloß eine Aufforderung, aber es gab keine klare Regel. Und jetzt sagt er Weihnachten dann doch wieder faktisch ab und setzt sich damit dem Vorwurf aus, wieder einen Zickzackkurs zu fahren.
Danke für diese Informationen aus London, Christine Heuer. In Großbritannien grassiert, kann man schon fast sagen, ein mutierter Coronavirus. Auch deswegen verschärft Großbritannien nochmal die Einschränkungen. Ja, alle reden übers Impfen, aber eigentlich keiner mehr über die Medikation einer Covid-19-Erkrankung. Die Forschung hat zwar in Rekordzeit einen Schutz vor SARS-CoV-2 gefunden, doch die Suche nach erfolgreichen Mitteln zur Heilung oder zur Linderung einer Infektion, sie tritt auf der Stelle. Das Spritzen von Desinfektionsmitteln nach Donald Trump gehört jedenfalls immer noch nicht dazu. Die Bundesregierung will hier etwas nachhelfen und die Forschung motivieren. Kilian Pfeffer.
Bundesforschungsministerin Karliczek hat Neuigkeiten dabei. Allzu konkret und allzu ausführlich will sie zwar noch nicht werden, aber es ist klar, Medikamente gegen die Corona-Erkrankung sollen mit einem millionenschweren Programm gefördert werden. Anja Karliczek nennt das einen Booster.
Diesen Booster wollen wir jetzt auch bei der Medikamentenforschung bringen, weil natürlich, auch wenn wir jetzt einen Impfstoff haben, wird es noch Patienten geben in Krankenhäusern und die brauchen Medikamente. Und da ist die Entwicklung im Forschungsbereich so weit fortgeschritten jetzt, dass wir mit so einem Booster wirklich auch was erreichen können. Den werden wir kurzfristig veröffentlichen.
Man befinde sich aktuell in den letzten Abstimmungen mit dem Finanzministerium und dem Bundesrechnungshof, berichtet Anja Karliczek im SWR-Interview der Woche. Anfang des Jahres könne es dann direkt losgehen. Das Vorbild ist die Entwicklung des Impfstoffs. Auch hier hatte man ein Förderprogramm aufgelegt. Das Unternehmen BioNTech wurde bei der Impfstoffentwicklung zum Beispiel mit 375 Millionen Euro gefördert.
Wir haben damit möglich gemacht, dass eben die Entwicklung unter gleich hohen Standards, unter gleich hohen Qualitätskriterien möglich war. Diese großen Studien kosten sehr, sehr viel Geld und das kann ein Unternehmen nicht alleine durch eigenes Risiko auch in so kurzer Zeit stemmen. Deswegen, glaube ich, haben wir aus dem Forschungsministerium heraus an dieser Stelle einen sehr, sehr großen Beitrag geleistet.
Nun soll diese Methode also auf die Medikamentenforschung übertragen werden. Die Idee, viel Geld sorgt dafür, dass die Geschwindigkeit deutlich erhöht werden kann. Ein dreistelliger Millionenbetrag wird aber bei dem Förderprogramm für die Medikamentenforschung nicht anfallen. Das hat mit den unterschiedlichen Voraussetzungen zu tun, erklärt die Forschungsministerin.
Beim Impfstoff geht man ja an gesunde Menschen ran und impft sie. Bei Medikamenten hat man ja Kranke, mit denen man diese klinischen Studien macht. Deswegen brauchen wir nicht so viel Geld dafür, aber wir werden auf jeden Fall so viel Geld in die Hand nehmen, dass diejenigen Förderlinien, die wirklich jetzt Potenzial haben, schnell durch die klinische Studie 3 durchgehen zu können, dass wir die fördern werden.
Die Ministerin ist hoffnungsvoll. Die Entwicklung des BioNTech-Impfstoffs hat zwei Dinge gezeigt, sagt sie. Nämlich erstens, wie gut die Zusammenarbeit zwischen Privat und Staat funktionieren kann und zweitens, was Deutschland wirklich kann. Diesen Erfolg will Karliczek bei der Medikamentenforschung wiederholen.
Deutschlandfunk, die Informationen am Abend um 18 Uhr gleich 27. Heute vor 4 Jahren hat der mutmaßliche islamistische Terrorist Anis Amri mit einem Lastwagen 12 Menschen getötet, 70 weitere verletzt, und zwar mit einem Lastwagen auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. An diesem Jahrestag heute wird der Opfer gedacht und auch daran erinnert, dass noch viele Fragen zu Täter und Tat offen sind und dass deutsche Behörden auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen nicht besonders ehrgeizig sind. Claudia van Lack.
Um genau 20.02 Uhr werden heute Abend in Berlin die Glocken läuten. Genau 20.02 Uhr war es, als Anis Amri mit einem gekaperten LKW in die Buden des Weihnachtsmarktes an der Berliner Gedächtniskirche raste. Der Markt war zu diesem Zeitpunkt voller Menschen. Dem automatischen Bremssystem des LKWs ist es zu verdanken, dass das Fahrzeug zügig stoppte, dass der Attentäter nicht noch mehr Menschen ermorden konnte.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir unterbrechen das ARD-Programm für diese Extrasendung der Tagesthemen, denn in Berlin ist am Abend ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gerast.
4 Jahre später ist die Tat noch nicht vollständig aufgeklärt. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages wird zwar in Kürze seine Zeugenbefragung beenden, offene Fragen bleiben allerdings. Zum Beispiel, auf welchem Weg Amri nach der Tat Berlin verlassen konnte oder wie er an die Tatwaffe kam, mit der er den polnischen Lkw-Fahrer erschoss.
Der Ausschuss kann auch feststellen, dass Fragen, die aufgeworfen worden sind, nicht zu beantworten sind. Deswegen gehe ich davon aus, dass diese offenen Fragen bleiben,
sagt Volker Ulrich, Obmann der Unionsfraktion im Untersuchungsausschuss. Amri war als Gefährder eingestuft. Er war mehrere Male Thema im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern. Doch die Behörden schätzten ihn als wenig gefährlich ein. Einer der vielen Fehler, die der Untersuchungsausschuss herausgearbeitet hat. Hätte der Anschlag verhindert werden können? Dazu Benjamin Strasser, Obmann der FDP im Untersuchungsausschuss.
Es gibt mehrere Punkte im Fall Amri, die darauf deuten, dass man ihn sehr wohl hätte aus dem Verkehr ziehen können.
Der damalige CDU-Bundesinnenminister Thomas de Maizière war am Donnerstagabend als Zeuge vor den Ausschuss geladen. Ein schuldhaftes Versäumnis der Bundesbehörden im Fall Amri habe es nicht gegeben, sagte er. Sein Kollege in der Unionsfraktion, Volker Ulrich, formuliert es etwas anders, spricht von groben Fehlern.
Das ist zum einen die Frage, weshalb man die verschiedenen Strafverfahren Amris nicht gebündelt hat. Das ist die Frage, weshalb die Telekommunikationsüberwachung dann im Herbst 2016 eingestellt wurde. Das ist die Frage, weshalb man nach seinem Ausreiseversuch im Juli 2016 nicht konsequenter gehandelt hat, insbesondere auch im Zusammenspiel mit den Ausländerbehörden.
Viele Zeugen vor dem Untersuchungsausschuss verhielten sich ähnlich. Gerne wurde der schwarze Peter an eine andere Behörde weitergereicht. Vom Bund an die Länder, vom Land Berlin nach Nordrhein-Westfalen, vom Verfassungsschutz an die Polizei und umgekehrt. Martina Renner, Obfrau der Linken, beschreibt es so.
Ich war es nicht, es war der andere, es war der drüber oder drunter. Das sind einfach bestimmte Umgehensweisen mit Fehlern, wo ich sage, da ist vollkommen falsches Verständnis von Amtsführung auch gegeben.
Das Land Berlin hat 4 Jahre nach dem islamistischen Anschlag einen Antiterrorplan vorgelegt. Der Anschlag habe die Sicherheitsbehörden damals kalt erwischt, sagt der Innensenator Andreas Geisel. Inzwischen seien die Sicherheitsbehörden besser aufgestellt.
Wir wollen mit diesem Plan, den wir Ihnen vorstellen, vorangehen und ein Zeichen der Entschlossenheit setzen.
Berlin errichtet ein Antiterrorzentrum. Dort werden verschiedene Abteilungen des Landeskriminalamtes, unter anderem der Staatsschutz, gebündelt. Auch eine Spezialeinsatzeinheit wird dort ihren Platz finden. Neben verstärkten repressiven Maßnahmen sind auch präventive Konzepte Teil des Antiterrorplans des Landes Berlin. Dazu gehört auch die Deradikalisierung von zurückgekehrten IS-Kämpfern und ihren Angehörigen.
US-Außenminister Mike Pompeo hat Russland für den groß angelegten Cyberangriff auf US-Bundesbehörden und Unternehmen weltweit verantwortlich gemacht. Es sei ziemlich eindeutig, dass Russland hinter diesen Attacken stecke, sagte Pompeo und kündigte an, daraufhin die letzten beiden US-Konsulate in Russland zu schließen. Ziemlich eindeutig, sagt Pompeo, und trotzdem sind noch viele Fragen zu diesem Cyberkrieg offen, berichtet Katrin Brandt.
Wer sind Sie? Was wollen Sie? Und wie wird man Sie wieder los? 3 Fragen, auf die es noch keine verlässlichen Antworten gibt. Und das macht den Cyberangriff für die USA so beunruhigend.
This really is a real-time disaster unfolding as we are talking.
Das ist eine Echtzeitkatastrophe, die abläuft, während wir hier sprechen. So umschrieb es Senator Angus King, Mitglied des Geheimdienstausschusses bei CNN. Und Andrew McCabe, der frühere stellvertretende FBI-Chef, nannte es eine fundamental andere Art von Attacke, als sie bisher in der Cybersphäre beobachtet worden sei.
This is a fundamentally different attack than anything we've seen in the cybersphere to date.
Einig sind sich die Experten, dass es sich um den größten Einbruch aller Zeiten handelt. Klar ist auch, dass sich wenigstens seit März Hacker mithilfe von Software-Updates über die Firma SolarWinds Zugang zu IT-Systemen verschafft haben. 18.000 Unternehmen in der ganzen Welt sind betroffen, Stand heute. Und womöglich haben die Hacker auch noch andere Wege genutzt.
So it put at risk our economy and then it put at risk and in jeopardy our national security.
Das hat unsere Wirtschaft einem Risiko ausgesetzt und unsere nationale Sicherheit in Gefahr gebracht, sagte Brad Smith, der Präsident des Softwarekonzerns Microsoft, im Sender PBS. 40 seiner Kunden sind betroffen. Viele Ministerien und Regierungsbehörden in den USA sind infiltriert, darunter das Außen- und das Finanzministerium, Gesundheitsbehörden sowie das Energieministerium und die Nationale Atomsicherheitsbehörde, die den Bestand an Nuklearwaffen beaufsichtigt. Vermutet wird, dass die russische Regierung hinter dem Angriff steht. Wladimir Putin allerdings hat schon dementiert. Unklar ist auch, was die Hacker bezwecken. Stehlen sie nur Informationen oder pflanzen sie Schadsoftware in sensible Systeme? Handelt es sich um einen Angriff oder um Spionage? Es ist tiefster Winter in den USA, sorgte sich Senator King. Was, wenn sich die Angriffe gegen die Gaspipelines richten würden oder die Stromversorgung oder gegen die Luftsicherung? Wer sich bisher nicht geäußert hat, ist Präsident Trump. Parteiübergreifend fordern Senatoren ihn auf, ein Gesetz zu unterschreiben, das auf seinem Schreibtisch liegt und ihrer Auffassung nach böswillige Cyberaktivitäten verhindern und die Sicherheit verbessern würde. Aber Trump macht bisher keine Anstalten. Den Eindringling aus den betroffenen Systemen zu entfernen, werde eine hochkomplexe Angelegenheit, so die Einschätzung der Cybersicherheitsbehörde CISA. Die Opfer zu identifizieren und die Netzwerke zu säubern, das werde Wochen bis Monate dauern, vermutet Brad Smith, der Microsoft-Präsident. Die größere Langzeitherausforderung, die den Rest unseres Lebens einnehmen wird, besteht für uns als Nation darin, dauernd kreativ zu sein, weil unsere Feinde kreativ sind. Joe Biden, der neue Präsident, kündigte an, seine Regierung werde Cybersicherheit zu einer hohen Priorität machen. Solche Angriffe werde er nicht unbeantwortet lassen, in Abstimmung mit den Verbündeten.
Und damit zum Sport in diesen Informationen am Abend und der Blick auf die Fußball-Bundesliga. Da interessiert uns Matthias Friebe natürlich vor allem die Frage, war das Comeback von Huub Stevens als Schalke-Retter erfolgreich?
Das kann man ganz einfach mit Nein beantworten. Die Sieglosserie der Schalker geht weiter und weiter. Jetzt sind es schon 29 Spiele. Seit dem Rückrundenauftakt im Januar kein Sieg mehr in der Bundesliga. Auch eben nicht nach dem Trainerwechsel zu Huub Stevens. Jan Wochner.
Das Comeback von Trainerlegende Huub Stevens auf der Schalker Bank ist missglückt. Die 0:1 Heimniederlage gegen Aufsteiger Bielefeld am Ende verdient. Schalke enttäuschte einmal mehr auf ganzer Linie, blieb über 90 Minuten fast ohne echte Großchance. Anders Bielefeld, das auch nicht brillierte, aber am Ende die bessere Mannschaft war und in der zweiten Hälfte das entscheidende Tor erzielte durch Stürmer Fabian Klos per Kopf nach 53 Minuten. Am Ende tortete Huub Stevens mit langem Gesicht von der Trainerbank in die Kabine.
Lange Gesichter auch in Mainz. Der Vorletzte verliert durch ein Tor in der 90. Minute mit 0:1 gegen Bremen. Spät verliert auch Mönchengladbach gegen Hoffenheim. Vom 1:2 meldet sich Armin Lehmann.
Gladbach führte 1:0, berechtigter Foulelfmeter, den Lars Stindl nach einer guten halben Stunde zur Führung der Borussia verwandelte. Ordentliche erste Halbzeit, in der zweiten lief wenig zusammen bei beiden Mannschaften, dann aber ein schöner Angriff über Bebu in der 75. Minute. Kramaric aus 5 Metern sorgt für das 1:1 und ein paar Minuten später brannten die Sicherungen durch bei Marcus Thuram, der spuckte seinen Gegenspieler an, sah zurecht die rote Karte. Und 10 Gladbacher kassierten dann noch einen Treffer, nämlich in der 86. Minute durch Ryan Sessegnon. Und das war der Sieg für Hoffenheim.
Und noch einen vierten Auswärtssieg gab es an diesem torarmen Nachmittag. Augsburg unterliegt Frankfurt 0:2. Erst gar keine Tore fielen in Leipzig. Darüber konnten sich vor allem die Gäste aus Köln freuen. Thomas Kunze.
Leipzig, die deutlich bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit mit großen Möglichkeiten, vor allen Dingen durch Angelinho, die beste Chance in der 33. Minute, die gerade so noch von Meret aus 12 Metern Entfernung entschärft werden konnte. Nach dem Wechsel Leipzig dann nach wie vor mit viel mehr Ballbesitz und guten Möglichkeiten durch Forsberg, durch Kampel, aber auch durch Dani Olmo und Nordi Mukiele. Aber das Kölner Tor, es blieb verriegelt. Auf der anderen Seite ein guter Konter zum Ende der zweiten Halbzeit. Jan-Uwe Thielmann allerdings traf den Ball nicht voll. Upamecano konnte noch stören und so blieb es am Ende beim 0:0, mit dem Köln deutlich zufriedener sein kann.
Und so steht es auch beim Topspiel zwischen Leverkusen und Bayern München nach 7 Minuten. Willkommen zum Wintersport. Es sind norwegische Festspiele beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen. Vierfach-Sieg der Frauen, Dreifach-Sieg der Männer im Sprint und heute gingen auch beide Verfolgungsrennen nach Norwegen. André Siems.
Es war ein Tag, an dem wieder mal die anderen Nationen lächelnd vom Podest gegrüßt haben. Und trotzdem können die Deutschen mit ihrer Leistung zufrieden sein. Allen voran Franziska Preuß. Mit 2 Strafrunden wurde sie Sechste und war damit die beste Deutsche. Auch Denise Herrmann ist wieder zurück in der Spur. Rang 9 mit 2 Schießfehlern und einer guten Zeit in der Loipe. Darauf lässt sich aufbauen. Die schnellste war die Norwegerin Tiril Eckhoff. Im Verfolgungsrennen der Männer kam kein Deutscher in die Top 10. Benedikt Doll lief als 13. über die Ziellinie, Erik Lesser als 20. beim Sieg des Norwegers Sturla Holm Lægreid.
Norwegischer Sieg auch beim Skispringen. Weltcup-Gesamtführender Halvor Egner Granerud gewann auch den ersten von 2 Vierschanzenturniertests heute in Engelberg. Edgar Endres.
Für Markus Eisenbichler ist dieser 4. Platz ein klasse Ergebnis auf einer Schanze, die er bisher nicht mochte. Ein guter halber Meter fehlt zum Podest. Und das, obwohl der beste Deutsche des bisherigen Winters mit 138 Metern im zweiten Durchgang die Bestweite erzielt hat. Genauso weit im zweiten fliegt der Überflieger der bisherigen Saison, Halvor Egner Granerud. Zum 4. Mal in Folge siegt der Norweger bei schwierigen Windbedingungen auf der Großtitelschanze knapp vor Kamil Stoch. Tolle deutsche Ergebnisse liefern auf den Plätzen 6 und 11 Pius Paschke aus Kiefersfelden und Martin Hamann.
Und noch ein norwegischer Erfolg bei der Alpinabfahrt der Männer in Gröden jubelte ein Sportler in Rot und Blau. Thomas Kattenbeck fasst das Rennen und das der Frauen in Val d'Isère zusammen.
Romit Baumann belegte beim Klassiker in Gröden erneut einen Platz unter den besten 10. Diesmal war es Rang 8, nur 4/10 vom Podium entfernt. Schnellster war einmal mehr der Norweger Alexander Aamodt Kilde, der gestern ja auch schon den Super-G gewonnen hatte. Bei den Frauen bestätigte die Starnbergerin Kira Weidle in Val d'Isère, dass sie derzeit die einzige deutsche Fahrerin von Weltklasse-Format ist. Die 24-Jährige wurde beim Sieg der Italienerin Goccia sehr gute 5. Weidle war die einzige Fahrerin, die für den Deutschen Skiverband an den Start gegangen war.
Und ausführliches zum Wintersport und zur Bundesliga dann gleich hier in einer halben Stunde im Deutschlandfunk in Sport am Samstag. Dann hören Sie unter anderem auch ein Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Handballbundes zur Frage, ob es eine gute Idee ist, in 4 Wochen in Ägypten eine Weltmeisterschaft mit Fans auszutragen.
Und dann hören Sie auch wieder Matthias Friebe. Danke für den Sport in dieser Sendung. Danke auch Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Jonas Rehse. Machen Sie es gut.